Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Danke, Vater, dass wir auf den König noch warten und dass er kommen wird. Und das ist dein Sohn, Herr. Wenn er diese Erde dann zum zweiten Mal betritt, dann wird er die Herrschaft antreten. Und dann wird alles anders sein und alles verändert sein. Und wir warten auf diesen großen König, der kommt, und müssen mit den anderen Königen so lange leben. Und wir bitten dich, dass du uns dazu einfach die Kraft gibst, Herr. Und wir sind uns ja so bewusst, wie gut es uns hier in Deutschland geht. Herr, die Welt hat mit so vielen üblen Tyrannen zu tun und mit so viel Unheil und mit so viel Kaputtem und Zerstörtem. Und wir können so dankbar sein für das, was wir haben. Und deswegen wollen wir dir ganz besonders heute Morgen danken dafür, Herr, dass du mit uns bist und dass du auch dieses Land und auch Europa nicht losgelassen hast, sondern dass so viel Gutes da ist, dass Sicherheit da ist und Frieden da ist. Herr, hab Dank dafür und segne uns jetzt diese Zeit des Hörens auf dich. Amen. Heute Morgen, erster Advent, mit einem herausfordernden Thema. Als die Bäume einen König suchten und aus Versehen den Bock zum Gärtner machten. Erster Advent, da gibt es ja immer die Möglichkeit, mal einen Adventstext herauszusuchen, den man nicht in- und auswendig kennt. Und da bin ich fündig geworden in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr zu Richter 9, 8 bis 15 und der Fabel, die uns hier erzählt wird, über die Bäume, schon mal eine Predigt gehört habt. Ich habe mich sehr über diesen Text gefreut und hoffe, dass Gott uns heute ein bisschen was aufschließt zum Thema Advent. Den Bock zum Gärtner machen. Ich habe euch hier mal eine Definition mitgebracht. Jemandem eine Aufgabe übertragen, für die er aufgrund seiner Eigenschaften oder Interessenlage nicht geeignet ist. Ich hoffe, dass ihr so etwas nicht in der eigenen Firma habt oder wo auch immer, dass da jemand als Bock zum Gärtner gemacht wurde. Aber die deutsche Sprache, die ist so super. Diese Sprichworte, die bringen das immer so richtig auf den Kern. Es ist tatsächlich die Vorstellung dahinter, dass der Bock, der Ziegenbock, im Garten natürlich, wenn man ihn zum Chef macht, nur Unheil anrichten wird. Also solltet ihr eine Ziege zu Hause haben. Lasst diese Ziege nicht allein im Garten rumlaufen. Dieses Biest wird nicht die Blumen gießen. Ganz sicherlich. Und es wird nicht die Erde umgraben, sondern es wird alles Mögliche zertrampeln und auffressen und kaputt machen. Und wenn man diesen Bock zum Gärtner gemacht hat, dann muss man sich darüber nicht wundern. Heute Morgen geht es in der Predigt um Leitung und um die Frage nach dem Königstitel in Israel. Und das ist nun ein Thema, mit dem wir uns in den letzten Wochen und Monaten viel beschäftigt haben. Ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt hat wie gebannt in den letzten Monaten und Jahren auf die neuen Twitter-Nachrichten von Donald Trump gewartet. Und was gab es da nicht alles zu lachen in den letzten Jahren, aber auch an Befürchtungen, wie es da denn nun weitergehen würde. Und ich möchte mich gleich outen, nicht zu den übertriebenen Kritikern von Donald Trump, überhaupt nicht. Denn hinter mancher vom Äußeren her nicht guten Präsentation der Fakten steht ja vielleicht trotzdem eine politische Position, für die man durchaus sein kann. Aber ganz ehrlich, Donald Trump hätte nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden sollen. Da hat man ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht. Und das ist gar nichts gegen Donald Trump, aber Donald Trump ist überhaupt kein Politiker. Das sieht man ihn auf jedem Meter seiner Strecke, hat man ihm dies angesehen. Wieso hat man diesen Mann, der sich überhaupt nicht benehmen kann und der rein in der Wirtschaft beheimatet ist und auch dort einen sehr zweifelhaften Ruf hat, wieso hat man diesen Menschen zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gemacht? Ich weiß es auch nicht genau. Ich gebe euch mal ein paar Tipps. Das erste ist, die Republikaner in Amerika, die Konservativen, sahen ihre Felle davon schwimmen. Die Positionen in der Bevölkerung in Amerika verändern sich langsam weg von Konservativen zu mehr demokratischen Positionen. Da ist viel im Wandel in der Gesellschaft. Und man sucht bei den Republikanern ganz dringend jemand, der jetzt pointiert und mit Power und mit Kraft dieses Ruder nochmal rumreißen kann, damit Amerika konservativ bleibt. Und um das zu erreichen, brauchten sie einen Kandidaten, der Mehrheiten schaffen kann. Und den hatten sie nicht. Und damit sie am Ende nicht bei 20-30% landen, haben sie nach einem gesucht, dem das irgendwie zuzutrauen ist. Und sie haben wen gefunden? Donald Trump. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Weil es ihnen wichtiger war, an der Macht zu bleiben, haben sie sich dagegen entschieden, einen unvernünftigen Menschen nicht zu berufen, sondern sie haben sich dafür entschieden, ihn da vorne hinzustellen und haben dann dabei zugeschaut, wie der Unfall Fahrt aufnahm. Und jetzt guckt euch diesen Mann mal genau an. Wisst ihr, wenn wir auf den Charakter gucken, dann sehen wir, dass das keine kluge Entscheidung gewesen ist. Also Trump und das Geld, da kann man schon viele Fragen stellen. Aber wie ist es mit Trump und der Wahrheit oder mit Trump und dem Glauben? Ich sehe ihn noch stehend irgendwo in Washington vor dieser Baptistenkirche mit seiner Bibel in der Hand. Und während er dort steht, sieht man, diese Bibel und Donald Trump, die sind sich vorher in ihrem Leben nicht oft begegnet. Sondern er benutzt das, um Mehrheiten zu schaffen. Dieser Mann hat mit dem Glauben nicht viel zu tun. Es haben ihm mal ein paar Moderatoren gefragt, was sein Lieblingsvers in der Bibel wäre. Wisst ihr, was Donald Trump geantwortet hat? Er möchte auf diese Frage nicht antworten, das sei ihm zu persönlich. Das ist eine schlaue Antwort. Dem Mann fiel überhaupt nicht ein einziger Bibelvers ein. Weil er auch keinen parat hat und weil er keinen kennt und weil das überhaupt nicht seine Spielwiese ist. Der Mann ist ein knallharter Realpolitiker oder Wirtschaftsmann. Und die Bibel ist nicht sein Thema. Und das hätte man auch wissen können, wenn man schon vorher darauf geguckt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist oder wie er zum Beispiel mit Frauen umgegangen ist. Dann hätte man wissen können, dass das kein Mann ist, den man als republikanische Partei dort vorne hinstellen soll. Nun hat man ihn heruntergemacht und hat ihn oftmals beschimpft und er wurde oft auch verglichen und gerade in Deutschland wieder gerne und in Europa dann auch mit Vergleichen, die auch nicht richtig sind, dass man ihn mit Adolf Hitler verglichen hat zum Beispiel. Aber wir Deutschen, und da möchte ich an der Stelle mal einsteigen, wir haben mit solchen Sachen keine guten Erfahrungen gemacht. Erinnern wir uns nochmal an das Dritte Reich. Unser Land wollte einen starken Führer. Der Stolz der Nation war angegriffen, wir hatten den Ersten Weltkrieg verloren, man lachte in der Welt über uns, hatte uns hohe Reparationszahlungen auferlegt. Und da kam nun endlich jemand, der diese Lücke füllen konnte. Der vertrat konservative Positionen, dieser Adolf Hitler. Und natürlich gab es da manche Dinge, da wussten wir als gläubige Menschen zu der Zeit in dem Land, das ist nicht richtig. Also diese komische nordische Religionsmystik, die dieser Mann vertrat. Oder dass man manches andere wusste, wie zum Beispiel auch den Judenhass, den er kolportierte und weitertrug, dass das irgendwie nicht richtig ist. Aber ganz ehrlich, wir haben gerne weggehört. Wenn endlich jemand in unserem Land da ist, der für Ordnung sorgt und der gegen diese Linken, gegen die Kommunisten vernünftig vorgeht. Und dann haben wir Kompromisse gemacht und dann gab es manchmal bestimmte Aussagen, so Gerüchte, an die wir evangelikalen Christen gerne geglaubt haben. Da hieß es plötzlich, Adolf Hitler sei ein gläubiger Mann. Von den Parteitagen wurde ja teilweise auch Gebete gesprochen am Anfang. Es hieß, das war so ein Gerücht, Adolf Hitler würde morgens immer die Losungen lesen. Also wer die Losungen liest, mit dem muss ja alles in Ordnung sein. Wer von euch liest die Losung? Bitte einmal die Hand hoch. Ihr seid aus der total richtigen Seite. Wer die Losung liest. Und was ist am Ende daraus geworden? Weil wir nicht wahrhaben wollten, was tatsächlich charakterlich hinter diesem Mann stand, was für Werte wirklich hinter ihm standen. Um konservative Positionen zu verteidigen, haben wir das alles aufgegeben. Und am Ende haben gerade wir Christen uns anzukreiden, dass wir nicht aufgeschrien haben, als wir sahen, jetzt fährt der Karren in den Dreck. Und jetzt sind wir bei Richter 9 heute Morgen. In Israel gab es diese Sache auch schon, selbstverständlich, weil sich eigentlich alles in der Geschichte immer nur wiederholt. Der Mann, über den ich heute Morgen zu euch sprechen will, heißt Abimelech. Er ist ein Sohn von Gideon. Gideon hat seinem Sohn den Namen Abimelech gegeben. Ich weiß nicht, ob das so günstig war, denn dieser Name bedeutet, mein Vater ist König. Nun, Gideon war kein König. Gideon hat die Königskrone immer abgelehnt, weil er wusste, Israel soll keinen König haben. Gott ist der einzige König Israels. Aber dieser Abimelech hat vielleicht den Namen sich zum Anlass genommen, um zu sagen, da könnten wir eigentlich ändern. Also haben sich alle Söhne von Gideon daran gehalten, aber Abimelech nicht. Und er macht den Bürgern seiner Stadt, er kam aus der Stadt Sichem, ein Angebot. Und nun muss man wissen, diese Stadt Sichem war damals sehr wichtig. Das war eigentlich das Jerusalem der Frühzeit. Das war sozusagen die Hauptstadt, der Sitz des Landtages befand sich dort. Und da seine Mutter aus der dortigen Aristokratie kam, hatte er da gute Karten und er macht denen jetzt das Angebot. Er sagt, ihr seht doch, wie es drunter und drüber geht in unserem Land. Macht doch einfach mich zum König. Das bringt euch eine ganze Menge Vorteile. Und die Sehnsucht nach einem König war riesig im Land, weil so viel Chaos herrschte. Also stimmten sie zu, gaben ihm Geld aus der Tempelkasse. Er investierte allerdings nicht in Infrastruktur oder sowas, sondern er baute sich so eine eigene kleine Sturmstaffel auf. Eine kleine SS. Und das Erste, was er dann tat, war, dass er alle seine Geschwister töten ließ. Alle, die ihm die Macht streitig machen konnten. Bis auf einen. Und das war Jotham. Und sein Bruder Jotham erscheint nun auf dem Landtag zu Sichem. Und er erzählt den Israeliten eine Geschichte. Und die lese ich euch nun vor. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben, erzählt Jotham. Und sie sprachen zum Ölbaum, sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm du und sei unser König. Aber der Feigenbaum sprach zu ihm, soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Und da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Wein lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, ist's wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt? So kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer aus vom Dornbusch und verzehre die Zedern des Libanons. Kommt mit mir hinein in diese wunderschöne kleine Geschichte. Es handelt sich um eine Fabel. Eine Fabel hat immer irgendetwas mitzuteilen seinen Zuhörern auf einer verborgenen, verschlüsselten Ebene. Gerne werden dafür Tiergeschichten genommen oder irgendwelche Dinge aus der Pflanzenwelt. In diesem Fall hier sind es die Bäume. Warum macht Jotham das? Warum tritt er nicht einfach vor den Landtag zu Sichem und sagt, was mein Bruder da macht, ist nicht in Ordnung? Ganz einfach, es war lebensgefährlich, was er da machte. Das hatte er gesehen, als seine Brüder umgekommen waren. Und mit dieser Fabel möchte er das Gewissen der Israeliten ansprechen. Denn Fabeln wollen das wahre Gesicht der Mächtigen aufdecken. Das ist eine Eigenart dieser Gattung der Fabel. Sie wollen zum Widerstand motivieren und das Denken der Menschen schärfen. Die ältesten Fabeln der Weltgeschichte sind über 3000 Jahre alt. Eine der bekanntesten kommt aus Griechenland. Das ist der bekannte griechische Philosoph Aesop, der diese Fabel erzählt. Wisst ihr, wie Aesops Lebensgeschichte ausgeht? Er wurde natürlich umgebracht, weil die Reichen und Mächtigen der Welt ungern solche Geschichten über sich hören. Das ist sehr interessant. Ich habe mal recherchiert. Dieser Text, den wir hier gelesen haben, wurde über 200 Jahre in der evangelischen Kirche während der Kaiserzeit nicht gepredigt. Der war einfach zu gefährlich. Der war zu gefährlich. Den hat man ungern genommen. Und so war es auch damals, denn die Menschen der Bronzezeit, alle Völker um Israel herum, fanden das Königtum, genauso wie in Deutschland zur Kaiserzeit, eigentlich total dufte. Das war völlig unangefochten. Ein Volk brauchte einen König. Und diese Fabel ist die einzige in der Menschheitsgeschichte, die deswegen die Geschichte oder diesen Vergleich zwischen den verschiedenen Eigenschaften der Menschen so auflöst, dass eigentlich das System selbst ein Problem ist. Diese Fabel stellt die Königsfrage. Sollte es eigentlich einen König geben? Kein Wunder, dass Jotham vorsichtig war, aber das zeigt uns nochmal, wo der Unterschied lag zwischen Israel und den anderen Völkern. Israel kannte eigentlich keinen König außer Gott selbst, ganz bewusst. Gott hat dem Volk Israel gesagt, wenn ihr in euer Land kommt, dann wählt bitte keinen König, sondern eure Stammesältesten sollen das regeln. Und wenn eine Bedrohung von außen kommt, dann werde ich einen Richter berufen und der wird das für eine kurze Zeit regeln, damit ihr das gebacken bekommt. Aber bitte kein König, weil A, der wird mir die Show stehlen, der wird sich an meine Stelle stellen und zweitens, der wird euch eine Menge kosten, nämlich das wird das Blut eurer Kinder kosten, der wird Macht ausüben, Druck ausüben. Das war der Grund, warum Gott eigentlich nicht wollte, dass ein König bestimmt wird. Und die Israeliten wussten das. Ein König bedeutet zu viel Macht, zu viel Ärger und zu viel Kosten. Eine sehr interessante Sache. Ich habe mir für mich hier mal so die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich für uns als Christen? Da kann ich natürlich heute Morgen überhaupt nicht ausführlich drauf eingehen. Aber wir als Christen haben auch so eine ganz interessante Neigung, zu Herrschaftssystemen, die absolut sind. Oder, ja, wie soll man es sagen? Also zu Herrschaftssystemen, die in irgendeiner Weise national oder konservativ sind. Das hängt uns irgendwie im Blut. Als im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, den Deutschen dann im Krieg waren mit England und mit Amerika, hat man uns Freikirchen verdächtigt, dass wir mit denen zusammenhingen, weil wir haben ja als Gemeinden eigentlich eine sehr demokratische Verfassung und wir stammen ursprünglich aus Amerika. Das war für die deutschen Freikirchen das Schlimmste, was passieren konnte. In allen Zeitschriften hat man geschrieben, dass man kaisertreu ist, dass man deutschnational ist. Und gleichzeitig sind wir von unserer ganzen Entwicklung her immer kritisch, was die linke Seite der Politik betrifft. Und auch zu Recht, weil oft war im Kommunismus oder in anderen Herrschaftssystemen natürlich auch eine Menge Gottfeindlichkeit drin. Aber ihr merkt, manchmal werden wir selber in unserem Denken Opfer unserer eigenen Prägung. Diese deutsch-nationale Prägung hat uns nicht immer gut getan. Wir haben auch einen Hang zu so einem Messianismus. Und wenn dann mal jemand kommt, der so richtig mit der Hand auf den Tisch haut, dann sagen wir vorschnell, das ist gut. Das brauchen wir auch. Wir brauchen klare Worte in unserem Land. Und wir vergessen manchmal, dass eigentlich tatsächlich die beste Verfassung, in der wir leben können, wirklich die Demokratie ist. Wir haben das alles gehabt. Wir haben das alles gehabt. Kaiserzeit, genauso auch die schweren ideologischen Verbrechen der Diktaturen im Kommunismus und auch in der NS-Ideologie. Dahin zurückzuwollen in irgendeiner Weise ist brandgefährlich. Politischer Messianismus, auch in unseren Tagen wird das wieder wichtiger. Seien wir vorsichtig bei diesen Dingen. Und übrigens in unserer ganz normalen Gemeindearbeit spielen solche Überlegungen auch eine Rolle. Da wünschen wir uns auch manchmal den Messias, der alles für uns regelt, ne? Diese ein, zwei strahlenden Personen, zu denen wir aufschauen können. So war Gemeinde nicht konzipiert, sondern Priestertum aller Gläubigen. Da gibt es eine Menge kleiner strahlender Sternchen, die gemeinsam die Umwelt um sich herum erhellen und nicht ein oder zwei. Das muss heute reichen, sonst wird es viel zu weit gehen. Also die Bäume suchten einen König. Und nun ist es sehr interessant, es gab gute Kandidaten in Israel. Das erzählt uns diese Fabeln in diesen wundervollen Bildern. Die Fabel richtet den Blick auf drei herausragend gute Kandidaten. Es gab begabte Leiter in Israel und diese drei Bäume haben eine wesentliche, wundervolle Eigenschaft. Sie sind nämlich alle Fruchtbäume. Dafür muss man so ein bisschen die Bäume im alten Vorderen Orient kennen und in Israel. Fünf gab es insgesamt, aber diese drei sind die schönsten, die fruchtbarsten, die besten. Dabei geht es nicht um ihr Aussehen, ihre Höhe, nicht um ihre Langlebigkeit oder ihr Holz, sondern es geht um die Frucht in einer Umgebung, die karg ist. Alle diese Bäume bringen wunderbare Früchte, die die Menschen ernähren, die ihnen aufhelfen, die sie stärken, die sie erfreuen. Und jetzt zeige ich euch diese drei Bäume nochmal, von denen wir eben gehört haben. Also da ist als erstes der Ölbaum. Der Ölbaum, der ist der erste, der ablehnt. Jeder weiß, dass ein Olivenbaum, zumindest in Israel weiß das jeder, dass ein Olivenbaum nicht besonders schön ist. Er ist knorrig und krumm gewachsen, kein Schaustück. Aber er ist berühmt wegen was? Wegen seines Öls. Das ist das, was die Menschen genießen am Ölbaum. Und jeder Israelit wusste sofort, da steht eine tiefe symbolische Bedeutung hinter. Dieses Öl steht für die Salbung durch den lebendigen Gott, durch den Heiligen Geist. Priester, Propheten, Könige wurden gesalbt mit Öl. Öl sorgte dafür, dass das Heiligtum bzw. der Leuchter im Heiligtum immer brannte. Der stand für Gottes Heiligkeit. Im Neuen Testament die Früchte des Heiligen Geistes. Das Öl steht für diesen ganzen Themenzusammenhang. Ein wunderbares Bild für Leitung. Wenn ihr einen Olivenbaum-Menschen trefft und wenn ihr einen in der Gemeinde habt, dann sollten wir ihn unbedingt fragen, ob er Leitung übernimmt. Olivenbaum-Menschen sind Leute, die Salbung und Kraft und Gaben an andere weitergeben können, die andere satt machen, ernähren. Was ein tolles Bild für Leitung. Darum geht es. Dann ist als nächstes vom Feigenbaum die Rede. Auch der Feigenbaum sagt ja, nein, danke. Er ist auch kein besonders großer Baum. Er hat auch andere Nachteile. Er hat ziemlich weiches Holz. Man kann nicht so recht hinaufklettern an ihm. Da brechen die Äste schnell ab. Er erfriert auch schnell. Sobald es unter 0 Grad ist, dann ist es mit seinen Früchten vorbei. Aber wenn alles gesund wächst, dann hat man Feigen von ihm. und der Feigenbaum in Israels Bilderwelt, da wussten alle Israeliten sofort Bescheid. Es gibt gleich am Anfang eine ganz wichtige Geschichte. Adam und Eva nach dem Sündenfall. Was machen sie, um ihre Blöße vor Gott, ihre Sünde zu verdecken? Sie wählen sich Feigenblätter. Die helfen natürlich gar nichts, weil diese Feigenblätter können uns nicht gerecht machen. Der Feigenbaum ist zu einem Symbol für die Gerechtigkeit geworden. Dann im Alten Testament. Lukas 13, Vers 7 nimmt Jesus das auf, als ihm bei einem seiner Spaziergänge da draußen so ein Feigenbaum auffällt und er dann sagt, da sind ja gar keine Feigen dran, hau ihn um. Damit wollte er sagen, hier, ihr Pharisäer, ihr denkt, dass ihr gerechte Leute seid, aber wahre Gerechtigkeit kommt ja nur durch Christus, kommt nur durch Gott selbst. Also beim Feigenbaum geht es um Gerechtigkeit. Ein Feigenbaumleiter, das ist ein Mensch, ein Gerechter vor Gott mit einem einwandfreien Leben vor Gott. Und bei ihm ist Gehorsam und Nachfolge wird erkennbar an der Süßigkeit seines Lebens. Ich fand das ein wundervolles Bild. Ich komme ja noch aus der Jugendarbeit, ich weiß, was für junge Leute wichtig ist. Also so ein Feigenbaummensch, das ist jemand, der gehorsam ist, der Gottes Wort gehorcht, dessen Leben ein großes Vorbild ist, aber der eine große Süßigkeit ausstrahlt. Es ist eine Freude, Gott nachzufolgen, es ist keine Last. Also wenn du so einen Leiter in der Jugendgruppe hast, wo man sieht, boah, das ist eine Person, da strahlt es aus jedem Knopfloch, dass Gottes Geist ihn segnet, dass da Früchte am Feigenbaum hängen, dann hast du gewonnen. Matthias, habt ihr solche Leute bestimmt? Und der dritte, der Weinstock. Auch der sieht sich ganz woanders. Obwohl ein Weinstock vielleicht für den Königsthron geeignet wäre. Ne? Ein Weinstock konnte sehr alt werden und sieht sehr malerisch aus, hat tiefe Wurzeln, kommt fast ohne Regen aus, aber eine Zeder ist er jetzt auch nicht gerade. Oder eine Eiche. Aber immerhin, die wahre Qualität ist natürlich aber der Wein, der von ihm hervorgeht. Und in Israels Denken stand dieser Weinstock oder der Weinberg auch immer für Israel. Jesaja 5, 1 bis 7 oder in Vers 7 heißt es, das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen und die Männer Judas sind sein schöner Garten. Und dieses Motiv kommt immer wieder vor. Der Weinberg gibt Freude. Auch im Neuen Testament, ne? Jesus, als er sagt, ich bin der wahre Weinstock, da geht es darum, dass Gottes Freude über uns vollkommen ist, weil wir so viel Frucht bringen. Also ein Weinstockleiter, der vermittelt die Freude des Glaubens. Er ist gewinnend, gastfreundlich, lebensbejahend, authentisch. Jemand, mit dem man gerne Zeit verbringt, weil die Freude Gottes aus ihm herausstrahlt. Als ich das so gelesen habe, da habe ich gedacht, habt mal diese drei Bäume vor Augen, das braucht es in der Gemeinde. Das ist eine wunderbare Ergänzung zu den Kriterien im Neuen Testament. Wunderbar, wir brauchen gesalbte, begabte Leute, die anderen etwas weitergeben von Gott selbst. Wir brauchen Menschen, die Gerechtigkeit ausstrahlen, wo man sieht, es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Und wir brauchen dann natürlich Weinstockleute, die einfach Freude ausstrahlen. Christsein soll Freude machen. Ein wunderbares Bild. Und nun kommt Folgendes. Alle drei begründen allerdings sehr gut, warum sie diese Aufgabe nicht übernehmen wollen. Und sie begründen ihre Entscheidung sehr genau. Es kommen zwei Begriffe vor hier in diesem Text, die müssen wir uns merken. Sie wissen, wenn sie das machen würden, müssen sie was Wichtiges aufgeben und sie müssen dann irgendwie über den anderen Bäumen schwanken. Und das gefällt ihnen nicht. Was verbirgt sich dahinter? Also zunächst einmal fragen alle drei Bäume oder ihnen wird bewusst, ich muss ja etwas aufgeben von meiner besonderen Befähigung, wenn ich nun nicht mehr verwurzelt bin hier in der Erde, sondern wenn ich da oben irgendwie über allen anderen thronen soll. Aber was macht ein Ölbaum oder ein Weinstock, wenn er nicht mehr da unten verwurzelt ist? Denn dafür wurde er ja gemacht. Und wenn er da oben jetzt über den Witwillen irgendwie den anderen Schatten geben soll, wobei er doch eigentlich gar nicht so groß ist, da drohe ich ja meine Gabe zu verlieren. Was geht nicht alles verloren, wenn ihr jetzt von mir verlangt, der Chef zu sein? Ich bin doch nur eigentlich so ein kleines Bäumchen, ne? Und keine 200 Meter hohe Eiche oder 100 Meter oder 50. Und der zweite Begriff, der hier verwendet wird, heißt schwanken. Also wir könnten noch übersetzen mit wiegen im Wind. Aber in Israel hatte dieser Begriff schon so einen negativen Touch. Also dieses Schwanken ist in der Bibel immer negativ. Das ist die Gangart von Leuten, die angetrunken sind, ne, die Bodenhaftung verloren haben. Also die fragen, soll ich da über den torkeln, obwohl ich doch eigentlich selber gar nicht diese Größe habe? Als ich das so gelesen habe, da habe ich gedacht, jetzt müssen wir noch mal unterscheiden. Ich habe für mich hier aufgeschrieben, was war damals gemeint und was lesen wir heute daraus? Ich glaube, das ist ein bisschen Unterschied. Damals, würde ich denken, war vor allen Dingen gemeint, dass diese drei Bäume zum Nachdenken anregen wollen darüber, ob es überhaupt Sinn macht, irgendeinen Baum nach da oben zu befördern. In diesem Text wird uns gesagt, Leute, es soll nicht ein Mensch über alle anderen herrschen, weil das ist ein Platz, der nur Gott zusteht. Das ist grundsätzlich nicht richtig, sondern es ist wichtig, dass ihr die Macht verteilt und Gott weiter den Raum lasst, der ihm gebührt, nämlich an erster Stelle zu stehen. Jeden Menschen, und sei er noch so begabt, den wir da vorne hinstellen, der würde eine Menge einbüßen von dem, was Gott ihm an Gaben mitgegeben hat, wenn wir ihn idolisieren und auf so ein Podest stellen. Und das ist auch ganz wichtig für uns heute als Gemeinde. So sollte unser Leitungsverständnis sein. In 1. Petrus 4, Vers 9, da schreibt Petrus das mal. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, dann setzt ihr sie richtig ein. Das heißt, viele wunderschöne Bäume mit unterschiedlichen Gaben in einer Reihe gleichwertig nebeneinander und nicht welche herausgehoben. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt dazu und ich bin mir sicher, das habt ihr auch gedacht, als ihr es gelesen habt. Da ist auch noch so eine andere Nuance drin in diesem Text, nämlich wir merken hier, wenn begabte Leute Leitung verweigern, dann besteht immer die Gefahr, dass die falsch gefüllt wird. Ist auch drin in diesem Text, keine Frage. Wenn die Berufenen absagen, dann sagen unter Umständen die Falschen zu. Auch das ist hier irgendwie drin. Und das ist auch heute ein Thema. Wir entdecken heute in unserer Gesellschaft immer mehr, dass die Bereitschaft fehlt, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen. Es wird immer schwerer, gute Leiter zu finden, weil je höher der Posten, desto mehr Risiken sind plötzlich da. Keine Frage. Zum Beispiel, wenn du da ganz oben bist, erfährst du nicht mehr alles. Das ist so. Jeder, der Verantwortung hat in seinem Betrieb oder an der Arbeit, der weiß das. Die wahren Informationen, die sind unten. Oben kommen die nicht immer an. Es gibt auch manchmal Neid, den man dann erfährt, oder Ablehnung nur um der Position willen. Man wagt manchmal viel, aber man kann auch wahnsinnig viel verlieren. Ne? Wer hat nicht schon Politiker beobachtet, die mit wehenden Fahnen angefangen haben und dann klappte das alles nicht und am Ende haben sie ihren ganzen Ruf und ihre ganze politische Karriere damit in den Sand gesetzt. Da ist vielleicht die Angst, sich auszugießen, sich hinzugeben, vielleicht auch in der Gemeinde, für andere Menschen alles zu geben und am Ende kriegst du nur Kritik. Da ist vielleicht die Angst, dass du Dinge tun musst, die mit deiner Begabung gar nicht zusammenhängen. Wie viele Ältesten haben mich schon gefragt, oh Mann, wenn ich das mache, dann sieht meine Zukunft jetzt folgendermaßen aus. Sitzungen, Protokolle, das ist doch gar nicht meine Begabung. Ja, das verstehe ich gut. Deswegen ist auch wichtig, dass die Ältesten gabenorientiert arbeiten. In dieser Fabel sagen alle geeigneten Bäume ab. Keiner will gewählt werden, weil ihnen allen schwant, dass sie Sachen machen müssen, für die sie nicht mehr gelobt werden und die ihnen eigentlich auch dann gar nicht mehr entsprechen. Sie werden ihren Glanz verlieren. Und deswegen finde ich ganz wichtig für uns als Gemeinde, das können wir hier draus lernen, wir wollen, dass Gott die Menschen oder in unserer Mitte sollen die berufen werden, die bestimmte Gaben haben. Sie sollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Keiner kann alles allein. Wir dürfen uns auch beglückwünschen zu unseren Lehrstellen. Glaub mir, es gibt so viele Dinge, die kann ich nicht. Da bin ich richtig schlecht drin, aber ich habe Älteste, die das können. Nun muss ich mich nicht dafür entschuldigen, sondern ich muss endlich erkennen, das ist die Stärke von Leitung, wie Gott sie im Neuen und Alten Testament berufen hat. Wir ergänzen uns gegenseitig. Wir können uns sogar beglückwünschen für das, was wir nicht können. Und können andere mit dazu holen, die diese Gabe haben. Wunderbar, was in diesem Text drin ist. Aber nun passiert das, was man eben befürchten muss und was ja auch zur Jotams Geschichte passt. Der Falsche sagt nun Danke. Alle geeigneten Bäume haben abgelehnt. Das hätte dazu führen können, dass die Bäume in Israel, also das Volk in Israel, nun mal überlegt, warum lehnen die denn ab? Was steckt denn dahinter? Vielleicht müssen wir jetzt an dieser Stelle mal nachdenken. Das tun sie aber nicht, weil der Druck, der Wunsch danach, einen König zu haben und der Druck, ihn unbedingt zu brauchen, ist so riesig, dass sie auf jeden Fall einen König wählen wollen, und auch wenn es der Dornbusch ist. Und genau das tun sie jetzt. Und die drei Aussagen dieses Dornbusches, die sind wirklich verräterisch. Schaut nochmal mit mir in diesen Text. Das erste ist, der Dornbusch ist total verblüfft. Der versteht die Welt eigentlich selber nicht mehr. Er weiß selbst, dass er dafür eigentlich überhaupt nicht in Frage kommt. Also ein Dornbusch hat null Früchte. Keine Früchte beim Dornbusch, zumindest keine, die man essen könnte oder so. Er hat überhaupt nichts zu geben. Er hat auch keinen Schatten. Ein Dornbusch ist im Orient einen Meter hoch. Und da kann keiner Schatten finden. Und dann hat er auch noch das in übertriebener Art und Weise, was die anderen auch viel weniger haben. Er hat nämlich Dornen. Bei manchen Arten in Israel hat der Dornbusch 12 Zentimeter lange Dornen. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr bei diesem Dornbusch Schatten finden wollt, dann müsstet ihr ja ganz nah ran, ne? Der Schatten ist sowieso nur ein paar Zentimeter. Und dann kommen die Dornen. Es ist wunderbar, wie das hier in dieser Fabel erzählt wird. Und jetzt kommen zwei Bedingungssätze. Zwei Dinge, die der Dornbusch den anderen Bäumen sagt. Also wenn das so ist und wenn ihr so einen König haben wollt, und das ist übrigens das Einzige, was er drauf hat, die königliche Redeweise, dann müsst ihr Folgendes tun. Erstens, bergt euch unter meinem Schatten. Er bietet Schutz an, denn die Menschen sind schutzbedürftig und sie suchen den Schutz von Leitung. Sie brauchen gute Leitung, aber dieser Dornbusch, der hat überhaupt keinen Schatten und bietet überhaupt keinen Schutz. Er hat auch kein dichtes Blätterdach oder irgendwie sowas, sondern er hat im Grunde genommen gar nicht wirklich etwas anzubieten. Wisst ihr, was das ist? Das ist eigentlich Satire, was wir hier lesen. Das ist Satire. Da müssen die Bäume so nah ran, um den Schatten zu spüren, dass sie sich verletzen. Schlechte Leitung verletzt. Da gibt's keinen Schatten und keine Nahrung, sondern die verletzt und die schafft Unordnung. Eine falsche Autorität, die wird Schmerzen verursachen. Und das ist die dritte Aussage. Wenn ihr dann aufmuckt, sagt der Dornstrauch, dann wird Feuer von mir ausgehen und er wird die Zedern des Libanon verbrennen. Ein Dornbusch in der Wüste, der fängt ganz schnell Feuer. Wissen wir, ne? Aus der Mose-Geschichte, Volk Israel. Der fängt ganz schnell Feuer. Und wenn das Gestrüpp brennt, dann kannst du nur noch weglaufen. Es gibt sofort einen Flächenbrand. Wenn da Bäume in der Nähe ständen, dann könnte man nur sagen, dann mal gute Nacht und kein Bett. Aber es stehen ja eigentlich auch gar keine Bäume da, weil um einen Dornbusch herum ist es ja immer karg. Ein Dornbusch allerdings, der wächst ganz schnell wieder nach. Die Zeder, das ist der fünfte Baum, der hier ja genannt wird in dieser Geschichte, hingegen, der braucht viele Jahrzehnte. Und die Zeder steht für ein starkes, gesundes Volk. Aus dem Zedernholz wurden Tempel und Schiffe gebaut im alten Vordian Orient. Und der Dornstrauch, der droht diesen edlen Gewächsen, diesen edlen, starken Bäumen, kommt heran. Und wenn das Feuer wird von mir ausgehen und wird hier alles niederbrennen, das ist mir vollkommen egal. Was will uns dieser Text sagen? Ein Dornbusch darf niemals leiten. Auch wenn er beeindruckende Dornen hat, auch wenn niemand anderes sich meldet und wir vielleicht deswegen denken, Mensch, der ist wenigstens wehrhaft. Vom Dornbusch kannst du nur Schmerz erwarten. Seine Dornen stehen für die Sünde. Die Dürre um ihn herum, die steht für fehlende Salbung durch den Heiligen Geist, fehlende Beziehung zu Gott. Und der Abimelech, der war ein solcher Dornbusch. Und nun ist allen Hörern natürlich längst klar, worum es dem Jotam geht. Abimelech ist eine dieser düsteren Vorschattungen, die wir manchmal im Alten Testament finden. Er ist ja nie von Gott zu irgendetwas berufen worden. Das hat er nur selber gemacht. Sondern er erkannte nur den Zeitgeist. Seine Werbekampagne lief gut, er hatte gute Verbindungen, er war ehrgeizig, seine Sprache kam an, aber im Grunde genommen war er nur ein Gewalttäter. Das hat mit Leitung überhaupt nichts zu tun, wie Gott sie sich vorstellt. Ich möchte euch mal eine Geschichte, das habe ich euch eben erzählt, ich habe vergessen weiterzuschalten. Ich möchte euch eine Geschichte in Erinnerung bringen, vielleicht kennt ihr die das ins Neue Testament hinüberbringt. 3. Mose 9 bis 10. Dort erfahren wir mal von so einem Dornbusch-Typen, auch im Neuen Testament. Im Johannesbrief, da ist von einem Diotrephes die Rede. Johannes schreibt, ich habe einen Brief an die Gemeinde geschickt, Aber Diotrephes, der gern die Gemeinde leiten will, erkennt uns nicht an. Wenn ich komme, werde ich darauf zu sprechen kommen, was er tut und auch auf sein schlechtes Gerede über uns. Nicht nur, dass er sich selbst weigert, die reisenden Brüder aufzunehmen, er fordert auch die anderen auf, ihnen nicht beizustehen. Und wenn sie es doch tun, schließt er sie aus der Gemeinde aus. Das ist so ein Beispiel für einen Menschen nach ähnlichem Strickmuster jetzt im Neuen Testament. Jemand, der gerne der Erste sein will unter den anderen, der sich Autorität anmaßt unter Ausschluss der anderen. Er nimmt uns nicht an, heißt es ihr. Er duldet keine Konkurrenz. Er diffamiert andere Leiter. Und genau so ein Typ war auch der Abimelech. Und wenn so eine Leitung stattfindet in der Gemeinde, wenn so etwas passiert, müssen wir deshalb sofort reagieren. Weil wisst ihr, was dann weg ist? Als erstes ist die Freude weg. Der Weinstock. Und als zweites ist die Gerechtigkeit weg. Das ist der Feigenbaum. Und zum Schluss ist die Salbung flöten und der Segen flöten. Ich fand, das war ist eine Wahnsinnsgeschichte. 3000 Jahre alt und jetzt zum Schluss einfach nur ein kurzer Hinweis auf das, auf was wir zugehen, die Adventszeit. Diese Fabel, die hat eine hohe messianische Qualität. Hiernach kann eigentlich nur noch einer kommen. Es kann nur noch einer kommen und das ist Jesus. Und diese Bäume, von denen wir eben alle gehört haben, diese bildreiche Sprache, die schließen uns das direkt auf. Denn in Christus vereinigen sich alle diese Fragestellungen und er gibt auf alle diese Fragen eine Antwort. Er ist der gewaltigste und wunderbarste Baum, den wir je gesehen haben. Er ist der gesalbte Ölbaum des Herrn. Er ist der wahre Weinstock, sagt uns Johannes 15, und der wahre Feigenbaum. Aber er schwankte nicht über uns, über unseren Köpfen hinweg, sondern er kam in der Niedrigkeit eines Dornbusches. Er kam in der Niedrigkeit eines Dornbusches. Philipperbrief ist von der Knechtsgestalt die Rede, in der Christus kam. Er entäußerte sich selbst. Er kam zu uns hinab in unsere Vergänglichkeit, in die Hitze unserer Wüsten, in die Hitze unseres Lebens. Und dann nahm er das Gericht, die Flammen der Strafe des Gerichts auf sich selbst. Das hat Christus für uns getan. Insofern ist er für uns alles geworden. Und er ist der Einzige und der wahre König, deren unsere Herzen jemals gehören werden. Deswegen, weil er sein Leben für uns auf Golgatha, am Kreuz von Golgatha gegeben hat. Wenn wir jetzt in die Adventszeit gehen und ihr heute den Adventskranz zum ersten Mal auf den Tisch stellt, dann habt ihr vor euch diesen Tannenbaum, grün, als ein Symbol der Hoffnung und des Lebens. Aber es ist kein edler Baum, die Tanne. Und deswegen ist das so gut gewählt worden damals. Diese Symbolik ist gut gewählt worden, dass man den grünen Tannenbaum gewählt hat. Es ist ein einfaches Holz, aber es grünt. Und dieses einfache Holz steht für Christus, für die Freude, die er uns schenkt in der Adventszeit, für seine Gerechtigkeit, für seine Heiligkeit, die er eingesetzt hat, um für uns Befreiung zu erwirken. Er ist der Reis aus dem Stumpf Isaias, so heißt es dann einmal im Alten Testament. Aus diesem Stumpf Israels, dieser gescheiterten Geschichte des Volkes Israel, steigt diese kleine Pflanze auf. Was für ein wunderschönes Bild. Ich habe jetzt zu einem schönen Anlass, und damit schließe ich heute diese Predigt, noch ein anderes Sprichwort gehört. Und das ist sehr adventlich, das passt sehr gut. Also wir haben angefangen mit einer Redewendung, mit dem Bock zum Gärtner. Wir hören jetzt auf mit einem anderen Sprichwort, nämlich sich freuen wie ein Schneekönig. Also ihr sollt euch diese Adventszeit freuen wie ein Schneekönig. Ich wusste nicht, woher das Sprichwort kommt. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, das hat irgendwie mit dem Schneemann zu tun. Wer hat gedacht, das könnte mit dem Schneemann zu tun haben? Freut euch wie ein Schneekönig. Ein paar von euch, ich wollte fast sagen, sind genauso dumm gewesen wie ich. Nein, nein, also ihr seid klug. Es hat natürlich nichts mit dem Schneemann zu tun, sondern der Schneekönig, das ist der Zaunkönig. Dieser kleine Singvogel, weil der nämlich im tiefsten Winter oft, der zieht nicht in den Süden sehr häufig, sondern bleibt hier in seinen angestammten Gebieten und dann singt da draußen auch im tiefsten Winter rum, als sei es Hochsommer. Und die Menschen haben das früher gehört und haben gesagt, darf doch nicht wahr sein, welcher Vogel singt denn bei 5 Grad minus? Es war Der Zaunkönig. Und dann haben sie ihn Schneekönig genannt. Und ich möchte euch dieses Bild einfach mitgeben für euer Leben. Es gibt viele Könige auf dieser Welt, viel Leitung. Und wir werden vielleicht auch als Nation noch mancher Leitung auf den Leim gehen. Aber der einzige wahre König, der über unsere Herzen bestimmen soll, über unsere Herzen, dem unsere Loyalität, unsere Liebe gilt, das ist Jesus Christus, der alles für uns gegeben hat. Und egal wie kalt es da draußen auch mal wird und wie zugig und wie schwierig, wir wollen immer sein Lied singen. Und wenn wir das heute Morgen gemacht haben mit den Liedern, die wir schon gehört haben, wir werden gleich noch eins hören, dann lasst uns das in Erinnerung behalten. Weihnachtslieder heißt wie ein Schneekönig, wie ein Zaunkönig, mitten in der gefallenen Schöpfung das Lied anzustimmen des neuen Königs, der kommt und auf den wir warten. Amen. Danke, Vater, dass Jesus für uns dieses Lied gesungen hat und dass er herabgekommen ist auf diese Welt und für uns am Kreuz von Golgatha starb. Danke dafür, dass er alle Vorrechte aufgegeben hat. Und dafür gehört ihm unsere Loyalität. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns das in Erinnerung rufst, auch wenn uns mal die Hoffnung fehlt und wenn wir Ermutigung brauchen in dieser dunklen Welt. Amen.